Das ist ja manchmal das Problem bei so biblischen Geschichten, wo man schon 25 Predigten drüber gehört hat, dass man beim Nennen der Bibelstelle schon ganz genau weiß, was kommt und was in der Predigt kommt. Ich bitte euch einfach nochmal ganz neu auf diese beeindruckende Geschichte zu hören. Sie steht im Lukas-Evangelium im 19. Kapitel und da heißt es, und er, also Jesus, ging nach Jericho hinein und zog hindurch. Und siehe, da war ein Mann mit Namen Zachäus, der war ein Oberer der Zöllner und war reich. Und er begehrte, Jesus zu sehen, wer er wäre, und konnte es nicht wegen der Menge, denn er war klein von Gestalt. Und er lief voraus und stieg auf einen Maulbeerfeigenbaum, um ihn zu sehen, denn dort sollte er durchkommen. Und als Jesus an die Stelle kam, sah er auf und sprach zu ihm, Zachäus, steig eilend herunter, denn ich muss heute in deinem Haus einkehren. Und er stieg eilend herunter und nahm ihn auf mit Freuden. Da sie das sahen, murrten sie alle und sprachen, bei einem Zöllner, bei einem Sünder ist er eingekehrt. Zachäus aber trat herzu und sprach zu dem Herrn, siehe Herr, die Hälfte von meinem Besitz gebe ich den Armen, und wenn ich jemanden betrogen habe, so gebe ich es vierfach zurück. Jesus aber sprach zu ihm, heute ist diesem Hause Heil widerfahren, denn auch er ist ein Sohn Abrahams. Denn der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Klein soll er gewesen sein, dieser Zachäus, der das Zollgewerbe in Jericho betrieb. Klein, sogar ziemlich klein. Kleine Männer, so wird gesagt, haben es schwer. Frauen, so kann man lesen, bevorzugen Männer ab 1,80. Pech gehabt, kleiner Zachäus. Ein Münchner Forscher hat sogar herausgefunden, dass kleine Männer für denselben Job weniger Geld bekommen als größere Männer. Leitende Mitarbeiter sind demnach sogar im Schnitt 5 cm größer als ihre Untergebenen. Humphrey Bogart, der eine oder die andere wird ihn kennen. Humphrey Bogart musste Plateauschuhe tragen, um Ingrid Bergmann in Casablanca den berühmten Satz zuzuhauchen, ich sehe dir in die Augen, Kleines. Kleine Männer. Alfred Adler prägte den Begriff des Napoleon-Komplexes. Kleine Männer glauben immer, sie müssten sich noch mehr anstrengen, fleißiger sein, ausdauernder, erfolgreicher. Kleine Männer, Gregor Gysi, 1,65, Josef Stalin, 1,65, Silvio Berlusconi, 1,64, Josef Goebbels, 1,65. Mit ihm sind wir auch fast schon wieder bei Zachäus, die beiden könnten darum wetteifern, wessen Ruf wohl schlechter wäre. Er war ein kleiner Mann. Aber das war noch nicht einmal sein Hauptproblem. Sein Name Zachäus bedeutete so ungefähr der Gerechte oder der Reine. Und das rief geradezu nach einem Wortwitz, Herr Gerecht und das schmutzige Geld. Um zu verstehen, worum es dabei ging, muss man sich klar machen, was der Besitzer einer Zollstation so tat. Die Zöllner waren damals nicht ehrenwerte Beamte wie heute, sondern freiberuflich tätige Unternehmer. Sie ersteigerten die Lizenz für eine Zollstation und trieben den Zoll für die römischen Besatzer ein. Da sie Unternehmer waren und eben nicht Beamte, mussten sie auf den Zoll ihren Verdienst aufschlagen. Und darin war Zachäus nun so richtig gut. Er verdiente sich eine goldene Nase. Die Menschen litten unter den horrenden Zöllen, die er verlangte. Wenn man seinerzeit einen Begriff für besonders schlimme Zeitgenossen suchte, bot sich Zöllner als erstes an. Was ist nun die Pointe dieser Geschichte über den reichen, unsympathischen kleinen Mann aus Jericho? Die erste Pointe könnten wir bei Jesus suchen. Jesus besucht Jericho und nimmt Quartier bei Zachäus. Das ist bemerkenswert. Wie ruiniere ich meinen Ruf? Ich muss mich in den falschen Vierteln der Stadt bewegen und mich mit den falschen Leuten abgeben. Zachäus war definitiv schlechte Gesellschaft. Jesus scheint das nicht zu stören. Und Zachäus macht es überglücklich. Aber das ist noch nicht die Pointe. Eine zweite könnten wir bei Zachäus suchen. Der ist doch vielschichtiger, als der erste Blick Glauben machte. Er möchte Jesus sehen. Da ist etwas in ihm, das ihn nach Jesus fragen lässt. Er klettert dafür sogar auf einen Baum, um Jesus sehen zu können. Es heißt, weil er so klein war. Es ist aber auch so, da oben ist er gut versteckt. Er traut sich nicht in die Menge. Hinter den Blättern konnte er gut alles sehen, ohne selbst so richtig gesehen zu werden. Manchmal ist das ja gut so. So ein bisschen aus der Ferne hinschauen können. Das sagt sich ja mancher. Diese Christen und alles Kirchliche schaue ich mir schon mal an, aber eher aus der Ferne. Zachäus sitzt also da oben und sein Interesse für Jesus irritiert, wenn man in ihm nur einen unsympathischen Turbokapitalisten sehen möchte. Aber auch das ist noch nicht die Pointe. Eine dritte könnte in der Begegnung von Jesus mit Zachäus liegen. Jesus tut Erstaunliches. Er bleibt stehen, er sieht hinauf, er schaut Zachäus an, er ruft ihn beim Namen, er lockt ihn vom Baum herunter und lädt sich selbst zum Essen ein, ausgerechnet bei diesem Gauner. Und ebenso erstaunlich, Zachäus hockt auf seinem Baum, er sieht Jesus kommen, er hört, wie Jesus ihn ruft und er zögert keinen Moment, er klettert herab und nimmt Jesus bei sich auf. Erzählt wird das alles, damit wir verstehen, wie Gott ist. Alles, was Jesus tut, geschieht, damit wir wie durch ein Fenster hindurch schauen und Gott am Werk sehen. Jesus nennt diesen Gauner einen Sohn Abrahams. Wir könnten sagen, ein Kind Gottes, ein Menschen, der Gott am Herzen liegt. Seltsam, aber irgendwie berührend. Aber auch das ist noch nicht die Pointe. Eine vierte könnte in der Folge dieser Begegnung liegen. Zachäus krempelt sein ganzes Leben um. Er sagt, ich gebe die Hälfte meines Besitzes den Armen und dann erstatte ich jedem vierfach zurück, was ich ergaunert habe. Vierfach, so wie es das Gesetz verlangt. Das wirklich Beeindruckende daran ist, dass Jesus ihn dazu nicht einmal auffordern muss. Jesus konnte das Thema Geld ja bisweilen ziemlich kompromisslos ansprechen. Hier aber kein Wort darüber. Zachäus tut das von selbst. Und ebenso beeindruckend ist, dass Zachäus das alles tut, ohne dass es irgendwie schmerzhaft klingt. Er scheint geradezu mit leichter Hand wegzugeben, was eben noch sein größter Schatz war. Mit leichter Hand. Und ich glaube, das zeigt ein ganz tiefes Geheimnis. Zachäus hat ein Leben lang geglaubt, er könne seine Seele mit noch mehr Gewinn und Erfolg ernähren. Wenn unsere Seele wie eine offene Schale ist, dann hat er immer mehr vom selben in diese Schale reingestopft und es war nie das, was er sich erhofft hat. Und jetzt ist Jesus bei ihm eingekehrt, in sein Haus und in sein Innerstes und plötzlich erleidet das Geld eine Inflation von ungekanntem Ausmaß. Die Tatsache, dass Gott ihn, den verhassten, isolierten, geldgierigen kleinen Mann liebt, als sein Kind annimmt und zu ihm einkehrt, das ist mehr als Zachäus vertragen kann. Nicht aus schlechtem Gewissen, nicht unter dem moralischen Druck des Mannes aus Nazareth, nicht als Versuch, nun auf andere Weise zu verdienen, was Geld doch nicht kaufen kann, nein, aus Freude. Aus tiefer Freude, aus unendlicher Befriedigung, aus reinem Glück, mit leichter Hand, weg damit. Er schreibt seine Schecks ohne Zögern. Er räumt das Konto ohne ein Gefühl des Bedauerns. Zachäus fragt auch nicht, muss ich mein Geld jetzt opfern? Er fragt auch nicht, wie viel darf ich denn wohl für mich behalten? Er fragt, wer will ich von jetzt ab sein? Wer bin ich als Abrahams Sohn? Wer will ich sein und wie lebe ich, wenn ich genau der sein will? Was für eine Geschichte. Aber auch das ist noch nicht die ganze Pointe. Unsere Pointe heute hat mit dem Tag 1 nach dem Besuch von Jesus bei Zachäus zu tun. Zugegeben, das steht da nicht drin. Tag 1 nach diesem denkwürdigen Ereignis, das die Menschen in der Stadt wohl bis tief in die Nacht beschäftigt hat. Irritiert waren die einen, hatten sie doch in Jesus den Fürsprecher der Armen gesehen, was will der denn bei Zachäus? Bestätigt waren die anderen, die immer schon wussten, dass Jesus irgendwie auch fragwürdig ist. Verärgert die Dritten, die über den Glauben und die Moral wachten. Und das ging so bis in die Nacht. Als Jericho am nächsten Morgen erwachte, war nichts mehr wie vorher. Als Jericho aufstand, da hatte sich alles verändert. Und meine Pointe heute ist dies: Jesus hat eine clevere Wahl getroffen. Er hat die gewaltige Kraft der Liebe Gottes an einem schwierigen Beispiel demonstriert. Und aber dieser Zachäus ist zugleich der Hebel, um die ganze Stadt zu verändern. Sagen wir es so, Jesus hat sich genau den Richtigen ausgesucht. Was also geschieht am Tag 1 nach dem Besuch bei Zachäus? Ein Familienvater findet Geld im Postkasten, Geld, das er an der Zollstation hatte lassen müssen. Ihm treten Tränen in die Augen. Ein kleiner Handwerksmeister findet einen Scheck vor seiner Tür, Geld, das er dem Zachäus in den Rachen gestopft hatte. Er weiß nicht, wie ihm wird. Jetzt kann er Material kaufen, kann produzieren, Waren verkaufen und seine Familie ernähren. Ein Gemüsehändler kommt in die Stadt gefahren, fährt zum Zoll seufzend, er weiß ja, was jetzt kommt, was immer nämlich kam. Aber dann hört er, wie niedrig der Zoll heute tatsächlich ist und traut seinen Ohren nicht. Jetzt kann er sein Gemüse und sein Obst zu vernünftigen Preisen verkaufen und ein Dominoeffekt tritt ein. Eine alleinerziehende Mutter kommt zum Markt, hoffnungslos, denn es wird wieder nicht reichen. Aber dann sieht sie das Preisschild am Gemüsestand und ihr Herz macht einen Sprung. Heute werden ihre Kinder satt. Der örtliche Lehrer muss zusätzlich Stühle, vielleicht auch Sitzkissen, in den Klassenraum stellen. Heute kommen Kinder zur Schule, die sonst normalerweise im Steinbruch arbeiten mussten. Am Ende des Tages ist das Gasthaus in Jericho übervoll. Die Menschen wissen nicht, ob sie dem Frieden trauen können, aber sie müssen darüber reden. Da war dieser Jesus da und er hat doch etwas total Verrücktes getan. Und plötzlich stellt dieser Zachäus alles auf den Kopf, unsere ganze Welt. Alles wird anders. Zachäus ist bei den Gesprächen nicht dabei, so weit geht es denn doch noch nicht. Das ist für mich die Pointe dieser Geschichte. Das Reich Gottes ist nach Jericho gekommen und eine ganze Stadt steht Kopf. Da ändert sich ein Leben und da wandelt sich eine Stadt. An seinen besten Tagen hat der christliche Glaube immer beides im Sinn. Da ändert sich das Herz und da ändern sich die Verhältnisse. Und manchmal sucht sich Jesus solche Schlüsselpersonen, denen er das Herz abringt, und dann ändern sich die Verhältnisse. Sie kämpfen gegen die Sklaverei, gegen Korruption, ringen um Frieden, stellen Geld bereit für das, was am nötigsten ist. Und wie ist das bei dir? Träumst du noch von der großen Freude im eigenen Leben und von einer Kraft, die Verhältnisse auf den Kopf stellt? Oder hast du im Laufe deines Lebens angesichts der Realitäten das Träumen längst aufgegeben? Unser Problem ist doch, dass wir narkotisiert werden. Wir gewöhnen uns daran, dass es eben so ist, wie es ist. Wir gewöhnen uns an Bilder voller Gewalt. Wir gewöhnen uns daran, dass Fremde nicht willkommen sind. Wir gewöhnen uns daran, dass die einen immer mehr Geld raffen, während andere gerade das Nötigste haben, wenn denn überhaupt. Wir gewöhnen uns daran, dass die Chancen von Kindern vom sozialen Stand der Eltern abhängen. Wir gewöhnen uns daran, dass Menschen vereinsamen. Wir werden narkotisiert. Narkotisiert mit beruhigenden Worten aus dem Mund unserer Politiker, mit flachem Gefühlskitsch im Fernsehen und mit Spielzeug, Erwachsenenspielzeug. Stellt euch das mal vor, es soll ein iPad geben, mit dem man das unterwassertauglich ist. Ich dachte mir das schon immer, das brauche ich, das ist etwas wirklich Großes. Wenn ich mal in Norwegen schwimmen gehe, kann ich unter Wasser meine E-Mails abrufen. Das ist doch das, was man braucht, oder? Wir werden narkotisiert. Oder träumen wir noch von Lebensveränderung und Gesellschaftswandel? Und selbst wenn, wie soll das denn gehen? Da sagen die einen, der Mensch muss sich ändern. Veränderung beginnt immer bei dem Einzelnen, der sein Leben ändert. Und dann kommen die anderen und sagen, nein, nein, erst müssen sich die Verhältnisse ändern, die sozialen Strukturen, die Politik muss ran. Vielleicht ist ja an beiden etwas wahr. Die Frage ist aber, was tut unser Glaube, damit die Dinge nicht einfach so weitergehen? Nur eins kann man gewiss sagen, er narkotisiert nicht. Das könnte man ja denken, Religion als lammfrommes Hinnehmen der Verhältnisse, Religion als Vertröstung aufs Jenseits. Nein, das ist es nicht. Geschichten wie die von Zachäus, und es hat in der Kirchengeschichte etliche ähnliche Geschichten gegeben, Geschichten wie diese wecken viel mehr Sehnsucht. Es könnte doch vieles anders und vieles neu werden. Ein Mensch verändert sich, vielleicht sogar einer, der an einer Schaltstelle sitzt und plötzlich gerät alles in Bewegung. Wir müssen nicht gleich den Himmel auf Erden schaffen, das ist auch Gottes Aufgabe, aber wir spüren, da geht was. Unser Leben kann reicher sein als der Besitz von schönem Spielzeug. Wir selbst können andere werden und wir können mithelfen, dass sich auch die Verhältnisse um uns herum ändern. Und das alles aus Freude, aus purem Glück, beschenkt von Gott, hält uns nichts mehr. Auch kleine Leute sind, und ich muss das hier so sagen, auch kleine Gemeinden mit kleinen Leuten können Großes bewegen. Ich habe mich gefragt, ob der eine oder andere hier dem Zachäus etwas ähnelt. Nur an einer Stelle, denn natürlich sind hier alle weit sympathischer als Zachäus vom Anfang der Geschichte. Aber vielleicht gibt es an einer Stelle eine Ähnlichkeit. Zachäus sitzt da also so ein bisschen in der Halbdistanz. Er ist nicht dagegen, sonst wäre er nicht losgegangen, aber er hält Abstand, fast ein bisschen scheu. Er will sich auch nicht vereinnahmen lassen. Und zugleich ist da so eine Sehnsucht in ihm, was, wenn Jesus mehr ist? Was, wenn er genau das ist, was mir fehlt? Und deswegen sitzt mancher vielleicht hier, wie gesagt, auf Abstand und doch neugierig und hört von Jesus. Und dann stell dir vor, er kommt bei dir vorbei, ja, ganz persönlich. Er kennt deinen Namen und er sagt, es ist für mich gerade nichts dringender, als bei dir einzukehren. Würdest du mich aufnehmen, vielleicht erstmal bloß als Gast? Würde es dir gefallen, Gott zu beherbergen? Vielleicht würdest du sagen, na, aber da bleibe ich doch erstmal auf Abstand. Ich weiß doch noch gar nicht, ob ich das alles so gut und richtig finden soll. Okay, das ist auch vollkommen in Ordnung. Aber das ist es, worum es am Ende des Tages geht. Nicht um etwas Moral, nicht um ein bisschen Kirche oder Gemeinde. Es geht darum, Jesus kommt bei dir vorbei und schaut dich an. Ohne Urteil, ohne Verachtung. Er kennt deinen Namen und er sagt diese Worte, heute muss ich bei dir einkehren. Und dann bringt er mit, was wir so ersehen und nie gefunden haben. Heimat, Herkunft und Zukunft, Festigkeit, Trost, Wert, Würde, Freude, Vergebung, loslassen können, zur Ruhe kommen, Freiheit, eben Lebensveränderung. Und das ist unsere eigentliche Pointe. Wir träumen davon, dass sich unsere kleine Welt wandelt. Denn wer immer Jesus aufnimmt, der bekommt neue Ideen, was er mit seinem Leben anfangen kann. Da muss man nicht viel nachhelfen. Das kommt nicht aus schlechtem Gewissen, aber aus einem frohen Herzen. Und dann stellt euch das mal vor, Jesus kommt nach Bodenfelde, ruft Menschen von den Bäumen und der Ort ist am Tag danach nicht mehr derselbe. Das Reich Gottes nähert sich Bodenfelde. Noch nicht der Himmel, das überlassen wir Gott. Aber ein Vorgeschmack einer Welt, die wieder so wird, wie Gott sie haben wollte. Der kleine Mann aus Jericho lebt am Ende ein großes Leben. Wir alle haben so ein bisschen dieses Zachäus-Gen in uns. Wir wissen, im Grunde können wir unser Leben ebenso verplempern und gleichgültig an der Not anderer vorbeigehen, ganz mit uns selbst befasst, fern von Gott. Das kann man sogar mit viel Gemeindeaktivität, mit Gottesdiensten, Haus und Gebetskreis. Wir haben das in uns. Wir sind so. Aber der Tag, an dem Jesus bei uns vorbeikommt, der vorbeikam, der hat alles verändert. Wir, ausgerechnet wir, kein Deut besser als andere. Und er sagt, bei dir muss ich heute einkehren. Wir tragen das Zachäus-Gen immer noch in uns. Aber immer mehr ahnen wir, mit Jesus wird es anders. In uns und auch um uns herum. Und wir möchten mehr davon. Lass mich noch rein. Zum ersten Mal oder wieder. Amen.